Der Wind heult durch die düsteren Bäume. Knorrige Äste ragen in den grauen Himmel empor. Nebel kriecht über den matschig feuchten Boden. Nur ein unheimliches Krächzen durchbricht die Stille. Als der Nebel sich für einen Moment lichtet, erblickt man sie. Die Geier. Als schwarze, schattenhafte Gestalten sitzen sie reglos auf den toten Bäumen. Ihre Federn glänzen im blassen Mondlicht. Nur ihre Köpfe wenden sich langsam. Sie schauen eindringlich hinunter, als wären sie stille Zeugen, wartend auf ihren Einsatz. Ich erzähle euch heute keine Gruselgeschichte, auch wenn man es bei unserem heutigen Kunstwerk Sieper un oui, divers un voyageur, wenn ein Reisender in einer Winternacht von Elm Green und Rexit vermuten könnte. In der Hauptrolle der Geier als Tier mit einem schaurigen Image. Natürlich sehr überspitzt das Ganze. Dennoch taucht der Geier nicht nur in Western- und Gruselgeschichten immer wieder im Kontext mit dem Tod auf, sondern auch als Symbol in verschiedensten Kulturen, in der Musik oder in der bildenden Kunst. Auch bei unserem dreidimensionalen Werk in diesem Monat spielt der Vogel eine entscheidende Rolle. Hinter dem Titel Sieper un oui, divers un voyageur verbirgt sich eine große Skulptur aus dem Jahr 2017. Auf den ersten Blick sehen wir ein riesiges Geäst, das sich nahtlos in den Städelgarten einfügt. Erst beim näheren Hinsehen kommt ein komisches Gefühl auf. Warum sieht das Astwerk inmitten eines wohlgepflegten Gartens völlig verdörrt aus? Und ist das etwa ein Geier, der da regungslos im kargen Baum sitzt? Was wollen uns Elm Green und Rexit mit diesem Werk sagen?
Fat black vulture, white head hung low, chewing dead meat by the side of the road. His evil breath smells just like death. He takes no chances, he knows the dances. Vulture!
Fat black vulture, white head hung low, chewing dead meat by the side of the road. His evil breath smells like death. So beschreibt Iggy Pop in seinem Song Vulture, auf Deutsch Geier, die vermeintliche Natur der Tiere. Ein Vogel, der als Symbol eng mit dem Tod verknüpft ist. Keine Seltenheit in der Musik und auch in der bildenden Kunst. Und damit noch einmal Hallo zum Städel Mixtape, dem Podcast, in dem wir Kunst hörbar machen. Vom Städel Museum in Frankfurt und dem Hamburger Radiosender Byte FM. Einmal im Monat schauen wir uns gemeinsam ein Kunstwerk des Städel Museums an und bringen es mit Musik in Verbindung. Welche Stücke könnten die Künstler und Künstlerinnen gehört haben? Gibt es Geschichten, die Musik und Kunst miteinander verbinden? Und welche Assoziation weckt das jeweilige Kunstwerk? Schickt uns auch immer gerne eure musikalischen Ideen für das nächste Werk an mixtape@stadelmuseum.de. Jeder Wunsch ist herzlich willkommen und wird, wenn möglich, auch eingebaut. Im Dezember widmen wir uns Liegender Hund im Schnee von Franz Marc aus dem Jahr 1911. Schaut wie immer gerne in der digitalen Sammlung des Städelmuseums vorbei. Auch eine Fotografie unseres Geiers von Elm Green und Rexit findet ihr in der digitalen Sammlung. Den Link packen wir wie immer in die Shownotes. Die schwarze Skulptur von Elm Green und Rexit ist ganze 3,60 Meter mal 2,10 Meter mal 1,30 Meter groß. Wir sehen einen Geier auf einem verdorrten Geäst. Besonders passend erscheint das Kunstwerk, wenn man es in der kalten Jahreszeit betrachtet. Wenn die Bäume ihre Blätter abgeworfen haben und unsere Umgebung in düstere Grautöne getaucht ist, wirkt der Greifvogel in der vertrockneten Baumkrone wie ein lebendiges Wesen. Die raue und rissige Struktur des Geästs sieht lebensecht aus. Und auch das Tier ist ohne Zweifel eine realitätsgetreue Abbildung eines echten Geiers. Seine ledrig und kräftig wirkenden Greiffüße samt furchterregender Krallen umschlingen fest den Ast. Zunächst ist man von diesem Anblick fasziniert, aber mit der Zeit wirkt die Skulptur immer unheimlicher. Wenn man sich direkt neben sie setzt, kommen ganz unterschiedliche Gefühle auf. Von anfänglicher Irritation und erster Belustigung bis hin zu dem plötzlichen Gefühl, beobachtet zu werden. Wenn man frontal vor der Skulptur steht, streckt einem der Geier seinen langen und dürren Hals direkt entgegen und nimmt so Kontakt auf. Selbst wenn man längst erwachsen ist, kann einen der Geier mit seinem schrägen Kopf und seinen starren Augen immer noch erschaudern lassen. Der Vogel visiert den Betrachter direkt an und wirkt, als würde er sich bereit machen, sich im nächsten Moment auf seine Beute zu stürzen. Er lässt uns nicht aus den Augen und wartet geduldig ab. Mit dem rätselhaften und irritierenden Werk gelingt dem Künstlerduo eine komplette Umkehr der Betrachterperspektive. Niemand kann sich dem durchdringenden Blick des bronzenen Geiers auf Dauer entziehen. Irgendwann fängt man an, sich zu fragen, schauen wir das Werk eigentlich an oder schaut es uns an? Im Wechselspiel zwischen Betrachten und Betrachtet werden liegen tiefere Fragen nach dem eigentlichen Zweck und der erzielten Wirkung eines Kunstwerks. Track von Daphne. Benannt ist er nach dem, was wir auch in unserer Skulptur von Ellen Green und Draxet sitzen sehen und heißt Vulture. Seit 2012 taucht der Geier in ihren Werken immer wieder auf. Er kann unter anderem als Symbol des Kritikers verstanden werden. Im Kontext der Kunstwelt als Kunstkritiker, aber auch als jemand, der sich selbst kritisiert. Der eigene, innere Kritiker, der oft der unbarmherzigste von allen ist. Zwischen Selbstoptimierung und ständiger Kritik an der eigenen Erscheinung bewegen sich auch andere Werke von Ellen Green und Draxet. Immer in Verbindung mit einem Gefühl von Unbehagen, Bedrohung oder Angst. Doch warum löst der Geier so starke negative Emotionen in uns aus? Dieses Orchesterwerk Atmosphäre von George Ligeti ist bekannt für seine dichten Klangcluster und fließenden Strukturen, die oft ohne klare Melodien oder Harmonien auskommen. Die Musik scheint zu schweben und erweckt den Eindruck einer endlosen, unbehaglichen Spannung. Eine Stimmung, die auch unsere Skulptur des Geiers auslösen kann. Es gibt Tiere, denen hängt ein deutlich schlechterer Ruf nach, als er gerechtfertigt wäre. Dazu gehören Spinnen, Schlangen, aber auch Geier. Hört man sich Songs an, in denen Geier vorkommen, dann klingen diese oft unheimlich oder werden als Symbol für etwas Lauerndes und Bedrohliches verwendet. Bekannt sind die Tiere nämlich für ihr ausdauerndes Kreisen am Himmel. Mit ihrem ausgeprägten Geruchssinn können sie Aas aus einer Höhe bis zu 1 Kilometer aufspüren. Während ein durchschnittlicher Geier etwa 20 bis 30 Jahre lebt, können größere Exemplare sogar bis zu 70 Jahre alt werden. Vielleicht kommt uns das geduldige Ausharren, mit dem uns der Geier unserer Skulptur anstarrt, deshalb so unendlich zäh vor. Geier ernähren sich hauptsächlich von Aas, können sich aber auch auf kranke oder verletzte Tiere stürzen. Aber nicht nur deshalb wirken sie auf viele unsympathisch. Durch Drohgebärden entscheidet sich, wer von ihnen zuerst den Kadaver fressen darf. Dabei setzen sich natürlich die Größten und Stärksten durch. Auch ihr Aussehen nehmen manche nicht als schmeichelhaft wahr. Ihre vorgebeugte Haltung wirkt bucklig. Ihr Hals ist kahl und faltig. Es hat allerdings einen Grund, warum die Vögel so aussehen. Auf glatter Haut können sich Bakterien, die sich auf den toten Tieren befinden, nicht so gut sammeln wie auf einem Federkleid. Erst am Halsansatz findet man bei vielen Arten eine Art Halskrause aus Federn. Bei dem in unserer Skulptur integrierten Geier können wir den Federkranz sehr gut erkennen. Die Arctic Monkeys haben 2016 in ihrem Heimatort Sheffield eine Elefantenskulptur mit dem Artwork ihres Albumcovers AM aufgestellt. Der Künstler Matthew Cooper, der das Cover gestaltet hatte, war ebenso für die große Tierskulptur verantwortlich. Unterzeichnet wurde der Elefant von den 4 Bandmitgliedern auch. Das Ziel des Ganzen war es, Aufmerksamkeit für das Kinderkrankenhaus der Gemeinde zu generieren. Der Elefant wurde schlussendlich versteigert und der Erlös ging an diesen guten Zweck. Eine Tierplastik wie diese oder auch wie die in der Skulptur von Elm, Green und Jackson ist eine klassische Ausdrucksform in der Kunst. Und das schon über einen sehr langen Zeitraum. Seit der Steinzeit werden Tiere aus Ton, Holz, Knochen oder Stein gearbeitet. Die Tierskulptur gehört zu den Hauptgenres der Bildhauerei. Seit der griechischen Antike ist Bronze dabei ein besonders beliebtes Bildhauermaterial. Ihm wird ein überzeitlicher Wert, etwas Edles, zugesprochen. Auch unsere Skulptur ist aus schwarzer, patinierter Bronze, Edelstahl und Wachs. Dadurch entsteht ein deutlicher Kontrast zwischen dem eher abstoßenden Tier und dem makellosen und erhabenen Material. Nichts greift den Anspruch von Ewigkeit, den die Bronze mit sich bringt, besser auf als das ewige Warten des Greifvogels und letztlich der Tod selbst, mit dem das Tier verbunden wird. Schon in der mesopotamischen Kunst wurde der Geier mit dem Tod assoziiert, aber auch mit der Wiedergeburt. Auch in der altägyptischen Antike standen Geier für die Trennung von Körper und Seele. Dort dienten Geierskulpturen in Tempeln und Gräbern als Wächterfiguren, die die Verstorbenen auf ihre Reise ins Jenseits begleiteten. Die Vögel wurden in Reliefs verewigt und oft an prominenter Stelle in Grabstätten oder auf Sarkophagen angebracht, um den Schutz der Toten zu gewährleisten. Auch in der europäischen Sakralkunst des Mittelalters finden sich Darstellungen von Geiern, vor allem in Form von Steinreliefs und Kapitellen an Kathedralen, ebenso als Sinnbild für Tod und Sühne. Auch die pakistanische Musikerin Arush Aftab hat sich den Geier als Symbol vorgenommen, um zwei ihrer Alben zu verbinden. Auf ihr Debüt Bird Underwater folgte Vulture Prince. Ye jo halka halka surur hai, ye teri Arush Aftab hat ihr Album Vulture Prince ihrem verstorbenen Bruder gewidmet. Der Titel bezieht sich auf eine Tradition im Zoroastrismus, eine Religion aus dem iranischen Kulturraum. In Indien und im Iran haben Zoroastrierinnen und Zoroastrier ihre geliebten Verstorbenen in runde Türme gelegt, die nach oben offen sind. Die Körper wurden den Geiern überlassen und so in den Kreislauf des Lebens zurückgeführt. Das Problem ist heute, dass es in diesen Regionen kaum noch Geier gibt. Sie sterben, weil die Nutztiere, von denen sich die Geier ernähren, mit für sie giftigen Medikamenten behandelt werden. Doch ohne Geier ist unser gesamtes Ökosystem in Gefahr. Indem sie verwesene Tierkadaver vertilgen, tragen die Aasfresser wesentlich dazu bei, dass sich gefährliche Krankheiten kaum ausbreiten können. Viele Geierarten lassen sich sogar die Knochen der Kadaver schmecken. Ihr Geheimnis ist dabei die starke Magensäure. Sie ist die am stärksten konzentrierte im ganzen Tierreich und sogar ätzender als Batteriesäure. Vor allem in Afrika, Asien und Europa sind verschiedene Geierarten durch Lebensraumverlust, Vergiftung oder illegale Wilderei bedroht. Naturschützer schlagen vor, dass sich die Menschheit entscheiden solle, welche Tiere sie erhalten will. Das derzeitige Massensterben erfordere nach Meinung der Experten das Setzen von Prioritäten. Statt wie bisher auf den Schutz besonders faszinierender oder putziger Tiere zu achten, sollte aus ihrer Sicht die tragende Rolle der Tiere im Ökosystem berücksichtigt werden. Nicht umsonst werden Geier von Experten als fliegende Putzkolonnen der Natur bezeichnet. Deshalb wäre es umso wünschenswerter, wenn sie ihr schlechtes Image endlich loswerden können. They paved paradise, put up a parking lot with a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. Ooh, bah, 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 bah. Ooh, bah, 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 bah. They took all the trees, put them in a tree museum. Bereits 1970 thematisierte Joni Mitchell in ihrem Song Big Yellow Taxi ihre Besorgnis über die Umweltzerstörung und den Verlust von Naturräumen, der durch menschliche Einflüsse hervorgerufen wird. Ähnliche Sorgen können aufkommen, wenn man die Skulptur Super Unui Divers und Voyageur von Elm Green und Draxet im Hochsommer betrachtet. Wenn die Sonne vom Himmel strahlt, kann die beunruhigende Stimmung, die das Werk auslöst, sogar ins Absurde kippen. Wenn brennende Strahlen auf unsere Haut treffen und die Temperaturen so hoch sind, dass einem das Wasser aus dem Körper weicht, werden uns mit Klimawandel und Artensterben die großen Krisen unserer Zeit noch viel bewusster. Elm Green und Draxet sind dieser neuen Dimension in der Wirkung ihrer Arbeit bestimmt nicht abgeneigt. Schließlich arbeitet das Künstlerduo sehr bewusst auch mit schmerzhafter Gesellschaftskritik. Michael Elmgreen wurde 1961 in Kopenhagen geboren. Inga Draxet kam 1969 im norwegischen Trondheim zur Welt. Im jungen Erwachsenenalter schrieb Elmgreen Gedichte und Draxet studierte Theater. Sie waren also schon immer kreativ. Ihr Wissen über zeitgenössische Kunst war zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht besonders ausgeprägt. Als sie sich in Kopenhagen dann in einem Nachtclub das erste Mal begegnet sind, hat es sofort gefunkt. Sie wurden nicht nur ein Paar, sondern begannen kurz danach direkt als Künstlerduo zusammenzuarbeiten. Keiner von beiden hatte vorher nennenswerte Kunstwerke geschaffen. Die Kunst von Elm Green und Draxet gibt es nur im Doppelpack. Seit 30 Jahren arbeiten sie mittlerweile zusammen und zählen zu den bedeutendsten Vertretern der Gegenwartskunst. Duos sind weder in der bildenden Kunst noch in der Musik eine Seltenheit. Gilbert und George haben die Kunstwelt seit 1967 mit ihren Darstellungen von Alltagsgegenständen, Körpern und Texten aufgemischt. Ihre Werke kommen in grellen Farben und großen Formaten daher und greifen soziale und politische Themen auf, wie es auch bei Elm Green und Draxet der Fall ist. Christus und Jean-Claude's bekannteste Kunstwerke sind die verhüllten Gebäude und Landschaften. Für das Duo ist der öffentliche Raum mindestens ebenso wichtig wie für das Künstlerduo dieser Folge. Auch in der Musik gibt es Zweiergespanne, die wie Elm Green und Draxet sogar ein Liebespaar sind oder waren. Lange Zeit waren Alan Sparhawk und seine Partnerin Mimi Parker das Duo Low. Gemeinsam haben sie Musik geschaffen, die vom Leben inspiriert ist. Verlust, Liebe, Spiritualität und die Herausforderungen des menschlichen Lebens. Duo Low hat 2015 sein Album Ones and Sixes veröffentlicht. Auf dem Cover sieht man einen ähnlich verdorrten Baum, wie es unsere Skulptur von Elm Green und Draxit darstellt. Low waren vor allem bekannt für seinen harmonischen, zweistimmigen Gesang. In Harmonie arbeiten auch Elm Green und Draxit zusammen. Sie sind der Meinung, dass in einer echten Zusammenarbeit beide einen Beitrag leisten und sich künstlerisch ausleben können. Auch musikalisch haben sie ihre Harmonie schon zum Ausdruck gebracht. Gemeinsam haben sie einen Electronic Track namens Too Late auf Vinyl veröffentlicht. Der Song wurde für die Installation The Mirror geschrieben, die erstmals 2008 in der Victoria Miro Gallery in London gezeigt wurde. Ein Beweis, wie vielfältig das Duo in ihrem künstlerischen Schaffen ist. In ihren Werken kommen die unterschiedlichsten Techniken und Materialien zum Einsatz. Themenschwerpunkte und Ansätze im Spannungsfeld zwischen Ernsthaftigkeit und Absurdität. Sie inszenieren scheinbar alltägliche Situationen und hinterfragen dabei oft gesellschaftliche Normen und Erwartungen. Bekannt sind sie vor allem für ihre kritischen Auseinandersetzungen mit sozialen Phänomenen und politischen Themen. Ihr Markenzeichen: ein beißender Witz, Ironie und subtile Provokation. Zu ihrem großen Durchbruch verhalf ihnen eine Installation namens Prada Marfa von 2005. Ein Gebäude, das bis ins Detail einer Ladenzeile des Luxusmodeherstellers Prada nachempfunden ist. Der schlichte und edle Look erinnert an Galerieräume zum Ausstellen von Kunst. Das Interessante dabei: die vermeintliche Boutique von Elm Green und Draxit ist unzugänglich und steht völlig isoliert in der texanischen Wüste. Das Duo stellt den eigentlichen Zweck einer Prada-Boutique so völlig auf den Kopf. Sie werfen Fragen nach der Sinnhaftigkeit von Konsumkultur, Markenimages und Luxus auf. Nicht nur in Bezug auf Mode, sondern auch auf Kunst. Wie bekannt Prada Marfa mittlerweile ist, zeigt sich daran, dass die Installation in der beliebten Fernsehserie The Simpsons thematisiert wurde. Das Duo ist bekannt für ihre kritische Auseinandersetzung mit sozialen Phänomenen und politischen Themen, wie AIDS, den Rechten der LGBTQIA+-Community und der Privatisierung des öffentlichen Raums. Letzteres vielleicht auch ein Grund, weshalb unsere Skulptur nicht nur im Garten des Städelmuseums steht, sondern auch im Regent's Park in London.
I must have sent 400 poems on the way you used to smile at me. I used to write them for you daily, but my thumbs are running dry lately. No one wants to hear a song about the bitch that broke my heart. I should have listened to my mama, she saw through you from the start. But now we're here in Regent's Park amongst the flowers, and I wish it would rain. 'Cause in the sun you look so lovely that I'm pulling for you over again. Since I have nothing left to say that will make you change your mind, I'll say goodbye on a beautiful spring day. It was a place not too dissimilar to this one where I first saw your face. You look like home, sat all alone. I should have found somebody cheaper to chase. Tragically, nobody told me how expensive you would be. I lost more than money, dear. You knocked the swagger out of me. But now we're here in Regent's Park amongst the flowers, and I wish it would rain. 'Cause in the sun you look so lovely that I'm pulling for you over again. Since I have nothing left to say that will make you change your mind, make you change your mind, I'll say goodbye spring day.
Der Song Regent's Park von Bruno Major ist ein klassischer Break-up-Song. Bruno Major und seine Ex-Beziehung sitzen bei Sonnenschein im Regent's Park in London. Und er wünscht sich, es würde regnen, weil sie in der Sonne immer so schön aussieht. In dieser so emotionalen Situation hat Bruno Major die Skulptur von Elm Green und Jacksett wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen. Dennoch begegnen der Skulptur an einem öffentlichen Ort wie diesen die unterschiedlichsten Menschen in den verschiedensten Gemütslagen. So erreicht sie viel mehr Personen als hinter verschlossenen Türen. Aber nicht jeder will mit Kunst konfrontiert werden. So wird man in öffentlichen Bereichen auch ungewollt in die Rolle des Betrachters gedrängt. Elm Green und Jacksett meinen, dass die Aussage des Werkes deshalb auch klarer und mutiger sein müsse. Es ist ihnen besonders wichtig, ihre Arbeiten im öffentlichen Raum zu präsentieren. Seit Beginn ihrer Zusammenarbeit im Jahr 1995 beschäftigen sie sich mit der sich ständig verändernden Dynamik dieser Orte und schaffen Werke und Installationen, die sowohl auf die Geschichte als auch auf soziokulturelle Herausforderungen reagieren. Viele assoziieren moderne Kunst in einer öffentlichen Umgebung mit abstrakten, plastischen Formen, die vor architektonischen Wahrzeichen aufgestellt werden. Oder doch eher mit ganz klassischen Skulpturen, wie zum Beispiel Reiterstandbildern, die an ein historisches Ereignis oder eine Person erinnern sollen. Auch Elm Green und Jacksett greifen in unserer Skulptur auf die bewährte Form der Tierskulptur zurück und verwenden dafür das im Außenbereich sehr beliebte Material Bronze. Die Künstler machen aus dem Vertrauten etwas Ungewohntes, indem sie mit den Geier ein Tier zur Skulptur erheben, das normalerweise nicht als wertvoll empfunden wird. Was hat es aber mit dem Namen der Skulptur auf sich? Ein dänisch-norwegisches Duo wählt den französischen Titel Super Unui d'hiver un voyageur, übersetzt »Wenn ein Reisender in einer Winternacht«. Weshalb haben sie ihrem Werk eigentlich so einen kryptischen Titel verliehen, der so wirkt, als würde die Aussage ausbleiben?
I'm looking for a vehicle, I'm looking for a ride, I'm looking for a party, I'm looking for a sign, I'm looking for the treason that I knew in 65, beware the savage yore, oh 1984.
David Bowie hat sich bei dem Song 1984 von dem gleichnamigen Buch von George Orwell inspirieren lassen. Eine dystopische Novelle über eine totalitäre Zukunftsgesellschaft, in der die Regierung alles und jeden überwacht und kontrolliert. Im Mittelpunkt des Romans stehen Tiere. Auch der Titel unserer Geierskulptur bezieht sich auf einen Roman. »Wenn ein Reisender in einer Winternacht« von Italo Calvino. Bekannt ist das Buch für seine irritierende Erzählstruktur. Der Autor spielt mit den Erwartungen des Lesers, indem er immer wieder neue Erzählstränge einführt, sie bleiben jedoch allesamt unvollendet. Der Leser wird in dem Buch direkt mit dem Du angesprochen. Nach und nach wird beschrieben, wie der Leser nach der Lektüre der ersten 16 Seiten feststellt, dass diese sich wiederholen. Immer und immer wieder. Doch auch mit dem neuen, eingetauschten Buch hat er kein Glück. Stattdessen erlebt er wieder nur ein Déjà-vu. Denn auch dieses neue Buch beginnt alle 16 Seiten von vorn, ohne dass die vorhergehende Geschichte zu Ende erzählt wird. So geht es weiter und weiter durch insgesamt 10 unterschiedliche Romananfänge. Italo Calvino nimmt seine Leser mit auf eine literarische Achterbahnfahrt. In diesem Werk stellt der Autor auf humoristische Weise das traditionelle Genre des Romans in Frage. Die 10 kurzweiligen Kapitel der immer neuen Buchanfänge sind sowohl Parodie als auch Huldigung unterschiedlicher Schreibstile. Vom Kafkaesk absurden bis zum harten französischen Gangsterkrimi, vom japanischen Erotikroman bis zum lateinamerikanischen magischen Realismus. Calvino stützt sich in diesem Roman auf die Literaturtheorien des französischen Philosophen Roland Barthes und des bekannten italienischen Schriftstellers Umberto Eco. Beide betonen in den 60er und 70er Jahren die Rolle des Lesers als Mitschöpfer der Lektüre. So wie Elm Green und Jacksett auch dem Betrachter eine besonders wichtige und aktive Rolle zuschreiben. Im Fokus ihrer Arbeiten steht immer wieder die interaktive Beziehung zwischen Werk und Betrachter. Die Deutung bleibt letztlich dem Betrachter überlassen. Closing time. This room won't be open till your brothers or your sisters come. So gather up your jackets, move it to the exits. I hope you have found a friend. Closing time. Every new beginning comes from some other beginning. Musik lässt oft Interpretationsspielraum, wenn man sich die Texte anschaut. Es gibt berühmte Beispiele wie diesen Song von Semisonic, Closing Time. Was klingt wie der Rauschmeister-Song in einer Bar, ist eigentlich ein Stück über das Wunder der Geburt. Songwriter Dan Wilson hatte mit der unterschiedlichen Deutung seines Songs keinerlei Probleme. Manchmal werden die Bedeutungen aber auch nicht aufgeklärt, weder für die Hörer von Musik noch für die Betrachter von bildender Kunst. Auch beim Anblick von Wenn ein Reisender in einer Winternacht bleibt der Betrachter letztlich im Dunkeln. Was er genau denken und interpretieren soll, welche Parallelen er ziehen soll, bleibt offen und jedem Einzelnen überlassen. Für Elm Green und Drexit macht die Offenheit eines Kunstwerks es auch für Künstler spannend, es zu präsentieren. Denn jeder und jede liest ein Werk jeweils anders. So kommt es auch vor, dass professionelle Kritiker ein Werk in eine ganz andere Richtung interpretieren, als es von dem Künstlerduo beabsichtigt wurde. Wait for something to come away. Wait for something to come away. Wait for something to come, something to come, something to come. And wait for something to come. And wait, wait for something. Wait for Something heißt dieser Song von der britisch-deutschen Musikerin Annika. Doch auf was und wie lange wartet sie? Wir wissen es nicht. Das Warten beschäftigt uns unser ganzes Leben lang. Das Warten als sinnlose Zeit, die einfach so verstreicht, als Aufgabe, wie sie es für unseren Geier ist, als Müßiggang. Wer kennt es nicht? Das endlose Warten auf Weihnachten, auf bessere Nachrichten oder auch auf das nächste stille Mixtape. So ambivalent wie das Gefühl des Wartens sein kann, sind auch die Werke von Elm Green und Drexit. Für sie ist jedes Kunstwerk nur ein Vorwand für einen Dialog, eine schöne chemische Reaktion in unserem Gehirn, die sich vielleicht wie Vergnügen, Irritation oder Verwirrung anfühlen kann. Und damit neigen wir uns dem Ende dieser Folge zu. Im nächsten Monat widmen wir uns einem Gemälde, das vielen nicht ganz unbekannt ist. Liegender Hund im Schnee von Franz Marc aus dem Jahr 1911. Schaut wie immer gerne in der digitalen Sammlung des Städelmuseums vorbei und schickt mir eure Musikwünsche an mixtape@städelmuseum.de. Schickt uns auch gerne jederzeit Feedback und wenn euch das Städel-Mixtape gefällt, Weitersagen nicht vergessen oder lasst auch gerne eine Bewertung da. Ich verabschiede mich nun. Mein Name ist Liz Remter. Ich bin Autorin und Produzentin dieses Podcasts. Vielen Dank auch an Nathalie Vasiljev und Franziska von Plocki vom Städelmuseum für die Recherche und die redaktionelle Mitarbeit. Zum Abschluss begegnen wir nochmal dem Geier von John Mayer. Bis zum nächsten Mal. Ciao. How did they find me here? What do they want from me? All of these vultures hiding right outside my door. They're trying to ride it out. They've never gone this long without a kill before. Down to the wire. I wanted water, but I'll walk through the fire. If this is what it takes.
Podcast wird ermöglicht durch die Partnerschaft des Städelmuseums mit der Deutschen Bank.